Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie über das Thema Psychoneuroimmunologie zu sprechen. Das Thema gehört auch zu den Neurowissenschaften, mit denen ich selbst mich auch viele Jahre beschäftigt habe. Hirnfunktion und damit also auch die Psyche des Menschen ist eine wichtige Voraussetzung, dass auch das Immunsystem funktioniert. Wir müssen das also berücksichtigen, dass die Psyche und die Nervenprozesse einen großen steuernden Einfluss auf das Immunsystem haben. Die heutige Medizin ignoriert leider die Psyche und somit also auch die Psychoimmunologie. Und da können viele Fehler entstehen. Und in der Praxis sieht das also auch viel anders aus. Ich möchte Ihnen das am Beispiel der Herpesviren kurz einmal demonstrieren. Nach Informationen aus der Literatur tragen 90% der Bevölkerung überall die Herpesviren in ihren, sie befinden sich sogar in den Nervenfasern und ruhen dort und haben also zeigen keine Aktivitäten, nachdem man damit infiziert ist. Aber dem Moment, wenn das Immunsystem geschwächt wird, nämlich wenn zum Beispiel Konflikte auftreten oder starker Stress oder Enttäuschungen, also oder dass man bestimmte Krisen hat oder mit Katastrophen nicht fertig wird, dann wird das Immunsystem in wenigen Sekunden, in wenigen Minuten oder zumindest in wenigen Stunden so stark geschwächt, dass sofort damit auch die Herpesviren aktiviert werden und dann zum Beispiel Lippenherpes oder Gürtelrose auslösen, die also ziemlich stark Schmerzen bereitet. Ich habe so viele Patienten gesehen, die zum Beispiel Gürtelrose hatten und die immer irgendwelche negativ emotionelle Erlebnisse gehabt haben. Dazu gehört also zum Beispiel Angst, Ärger, Konflikt und so weiter und auch Stress, Trauma. Was ist die Psychoneuroimmunologie? Die Psychoneuroimmunologie befasst sich mit den funktionellen Wechselbeziehungen zwischen Nervensystem, dem Hormonsystem und immunologischen System des Menschen. Diese drei Systeme stehen ständig in ununterbrochener Wechselbeziehung zueinander und sichern somit die Aufrechterhaltung der Gesundheit des Menschen und natürlich auch immer wiederum der Förderung des Immunsystems. Forschungsergebnisse zeigen, dass eben negative Emotionen wie Wut, Hilflosigkeit, Ärger, Depression, Einsamkeit, das ist im Immunsystem schwächen und Infektanfälligkeit erhöhen. Nicht nur zum Beispiel für die Herpesviren, sondern also auch für andere Viren und Bakterien. Andererseits liegen also auch Untersuchungen vor, dass positive Emotionen und positives Denken, wie zum Beispiel Freude, Gelassenheit, Relaxation, Optimismus, Hilfsbereitschaft, Verantwortung, Dankbarkeit und viele andere menschliche Tugenden in der Lage sind, das Immunsystem des Menschen zu stärken, zu aktivieren und die Abwehrkräfte zu wecken. Die Psychoneuroimmunologie Er wird hier in den westlichen Ländern zurückgeführt auf eine Arbeit des amerikanischen Psychologen Robert Ader, der von 1932 bis 2011 gelebt hat und der vor etwa 40, 45 Jahren den Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem beschrieben hat. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen, haben sich viele Fachleute, Immunologen, Endokrinologen, Physiologen, Psychologen, Neurowissenschaftler, Pharmakologen, Onkologen und Psychiater zu interdisziplinären Kooperationen gefunden und haben die Psycho- und Neuroimmunologie als medizinische Disziplin entwickelt. So dass heute an den vielen Universitäten Institute oder Abteilungen für Psycho-Neuroimmunologie bestehen und auch im Forschungszentrum findet man. Die deutschen Wissenschaftler Manfred Schedlowski und Uwe Teves, zwei Ärzte, haben 1996 dieses Buch geschrieben, Psycho-Neuroimmunologie. Und zwar unter Einbeziehung einer internationalen Expertengruppe ist dieses Buch in deutscher Sprache erschienen. An der Universität Innsbruck zum Beispiel leitet Professor Dr. Christian Schubert seit 20 Jahren das Institut für Psychoneuroimmunologie. Die Wurzeln dieses Fachgebietes sind aber gehen fast 100 Jahre zurück und sie stehen im Zusammenhang mit der Pawlowschen Schule von der Lehre der höheren Nerventätigkeit. 1927 veröffentlichte ein Deutscher, Dr. Birkenhofer, zahlreiche Arbeiten, wo er nachwies die Zusammenhänge zwischen Zentralnervensystem und Immunsystem. In Russland war es also vor allem die Schule des Nobelpreisträgers Pawlow, die in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diese Psycho-Neuroimmunologie, die Zusammenhänge zwischen Nervensystem und Immunsystem erforscht und beschrieben haben. Und ein ungarischer Professor namens Kistis hat ein Buch 1967 schon herausgebracht, wo er ebenfalls die Immunität und das Menschen und das Nervensystem. Also die Kenntnisse, und es liegen so viele entsprechende wissenschaftliche Studien vor, dass man also eigentlich diese Richtung, die Psycho-Neuroimmunologie, nicht mehr ignorieren sollte von der Schulmedizin. Aber leider wird das gemacht und hier begeht man doch eine Reihe von Irrtümern. Ich würde zum Beispiel bei der Corona-Krise auch die Neuropsychoimmunologie mehr einsetzen. Nachfolgend möchte ich Ihnen eine kurze Einführung geben in die Neuropsychoimmunologie und vor allem die drei Systeme, die dazugehören, das Nervensystem, das Hormonsystem und das Immunsystem in entsprechender Weise kurz darzustellen und auch deren Zusammenwirken. Wenn Sie jetzt dieses Bild sehen, dann sehen Sie das Gehirn und hier ist der Hypothalamus, der mit der Hypophyse, das ist der Anfang des Endokrinsystems, verbunden ist. Die gibt Hormone zu den verschiedenen Organen. Und hier haben wir das Immunsystem, die entsprechenden Zellen. Und so wirkt das alles als eine funktionelle Einheit zusammen. Ist völlig miteinander vernetzt und kann also gar nicht getrennt werden. Wenn wir das Nervensystem des Menschen sehen, das hat 100 Milliarden Nervenzellen. Und jede Nervenzelle kann bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen herstellen. Also es ist unglaublich, was unser Gehirn eigentlich für Verbindungen hat und was es leisten kann. Und deshalb muss man es auch allen beziehen. Und wenn wir also hier die Nervenzellen sehen, so sind das zum Beispiel zwei Nervenzellen, die miteinander verbunden werden. Und die Verbindung von zwei Nervenzellen erfolgt immer an Synapsen. Und an der nachfolgenden Synapse, man nennt das Postsynapse, sind immer Rezeptoren für bestimmte Hormone oder bestimmte für Neurotransmitter, das sind also bestimmte Stoffe, die im Körper sind. Und so ist es jetzt eine Vergrößerung hier der Postsynapse. Wenn also jetzt ein bestimmtes Hormon oder ein bestimmtes Neurotransmitter, das sind Stoffe, die im Gehirn erzeugt werden, wenn die also jetzt hier auf diesen Rezeptor, das ist diese Lücke, treffen, dann wird bewirkt, dass die Information weitergeführt wird, dass bestimmte Reaktionen ausgelöst werden. Also immer das Hormon kommt zu einem Rezeptor und bewirkt etwas. Und hier gibt es also für jedes dieser der Hormone oder der Neurotransmitter bestimmte Rezeptoren, die das dann in die Information, also die ganze Funktion des Nervensystems bewirken. Und da gibt es also zum Beispiel solche Stoffe wie das Dopamin, das ist ein Indolenz-Neurotransmitter, das Oxytocin, was also Streichel- und Glückstransmitter bezeichnet wird. Wir haben das Glycin als ein Anti-Stress-Mittel. Wir haben das Endorphin als Anti-Schmerz- und Glückswirkstoff. Wir haben Endovalium, das ist Valium, Endovalium, das ist ein Beruhigungs- und schlaffördernder Stoff. Das Cortisol als Aktivierung, Entzündungshemmender, aber auch als Stressstoff und zum Beispiel das Melatonin als Schlafstoff. Und alle diese Stoffe, die haben ihren Rezeptor und wenn die kommen und dort andocken, wird das entsprechende Verhalten, was ich hier aufgezeigt habe, als Eigenschaften im Nervensystem bewirkt. Und wenn bei 100 Milliarden Nervenzellen und die 10.000 Verbindungen, da können Sie sehen, wie subtil und wie vielfältig das menschliche Gehirn überhaupt funktioniert. Und ich nannte vorhin schon die Hypophyse als Übergang zwischen Hirn und das endokrine System. Das endokrine System wird von der Hypophyse, ist hier oben, gesteuert. Und zum endokrinen System gehören die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, die Hoden, die Nebenniere, der Eierstock und die wiederum geben auch bestimmte Hormone aus, die wiederum in den ganzen Prozess so verarbeitet werden, wie ich das soeben gezeigt habe. Wir kennen ja also, zum Beispiel die Hormone der Bauchspeicheldrüse, das Insulin. Wir kennen das Testosteron als ein Mittel der Hoden und viele andere mehr. So funktioniert das. Und schließlich haben wir noch das als drittes System, was ich anführen wollte, das ist das Immunsystem, was aus verschiedenen Organen besteht, aus dem Knochenmark, aus dem Thymus, aus der Milz, aus der Schleimhaut, in dem Immungewebe ist, aus den Lymphknoten. Und dann haben wir noch Ansammlungen im Bauch und hier im Hals. Auch das sind Lymphknotenansammlungen, die also schützend wirken und Fremdkörper, Fremdeiweiße, Viren und so weiter töten. Parallel zum Blutkreislaufsystem haben wir auch das Lymphsystem. Und das läuft, die Lymphe muss immer fließen, dass also die Zellen des Lymphsystems, das sind Lymphozyten, die im Lymphgefäßsystem sind Lymphozyten und Lymphe, und die muss immer fließen. Während das Herz zum Beispiel eine Pumpe hat und durchgepumpt wird, hat das Lymphsystem nicht. Deshalb ist die Körperbewegung für die Aktivierung des Lymphsystems außerordentlich wichtig. Und eigentlich ist die Körperbewegung damit auch ein immunstabilisierendes oder immunstärkendes Agens, was man unbedingt täglich anwenden kann, dann macht man sein eigenes Immunsystem sehr stark durch die Körperbewegung. In diesem Immunsystem gibt es wiederum verschiedene Zellen, die als Lymphozyten bezeichnet werden. Es sind Lymphozyten, aber bestimmte Namen haben. Da gibt es zum Beispiel die T-Lymphozyten, die ansteigen als Immunantwort. Wir haben zytotoxische T-Lymphozyten, die das Abtöten von virusinfizierten Zellen und Tumorzellen bewirken. Wir haben dann die B-Beta, also B-Lymphozyten, die stimulieren und transportieren Antikörper in unserem Körper. Und dann haben wir ganz wichtig noch die Naturkillerzellen, als NK-Zellen bezeichnet. Sie lösen virusinfizierte Zellen und Krebszellen spontan auf, ohne vorherige Immunisierung. Und die Naturkillerzellen, die werden also auch zum Beispiel durch das positiv emotionelle Verhalten, durch Bewegung, durch Wanderung im Wald, werden die aktiviert und vermehrt. Und deshalb gehört das eigentlich zur Stärkung des Immunsystems, Waldwanderung, positive Einstellungen, keine Angst. Und dann haben wir die Makrophagen, so Fresszellen, die also zum Beispiel fremdes Eiweiß abbauen. Und Sie sehen, und wiederum diese Zellen des Immunsystems haben entsprechende Rezeptoren für bestimmte Stoffe, zum Beispiel für Wachstumshormon, für Adrenalin, für Endorphin und so weiter, für das Hypophysenhormon, für die Nebenhirnhormone. Und so funktioniert der Zusammenhang zwischen Hirn, Endokrinsystem und den Immunsystem ständig, vor allen Dingen durch diese Hormon- oder Neurotransmitterwirkung zu den entsprechenden Rezeptoren. Und eben die Lymphozyten, die Immunzellen haben auch diese und können damit positiv gesteuert werden durch eine positive emotionelle Haltung, negativ oder gehemmt werden, indem sie also zum Beispiel das Aktivieren der Naturkillerzellen hemmen. Hier will ich nur ein Bild zeigen. Das sind diese Naturkillerzellen, die eine Krebszelle bekämpfen. Da gibt es also viele mikroskopische Aufnahmen. So erfolgt das, wenn die Naturkillerzellen in großer Zahl vorhanden sind, werden also die Krebszellen verstärkt. Und wie man die auslösen kann, habe ich schon gesagt. Und dann gibt es noch ein System, was die meisten Menschen, auch Ärzte, nicht kennen. Die extrazelluläre Matrix oder die Grundsubstanz. Die geht durch den ganzen Körper, das ist sozusagen das flüssige Bindegewebe. Und das ist überall im Körper miteinander verbunden. Und das bewirkt, dass also hier entschieden wird, was in die Zelle hereingeht. Aber in dieser Grundsubstanz der extrazellulären Matrix wird vom Blutkreislauf an den Lymphkreislauf die Giftstoffe abgegeben und übernommen, und somit wird auf diese Art und Weise Sauberkeit geschaffen. Und hier ist nur mal eine elektronmikroskope Aufnahme. Das sind zum Beispiel Kapillaren, und das sind hier Nervenendigungen, die in der extrazellulären Matrix enden und faktisch vom Gehirn bis hier in die Zellen hinein, in die extrazelluläre Matrix, gehen die Informationen, und somit besteht ein Zusammenhang zwischen den zwischen dem Nervensystem, dem Immunsystem, dem Hormonsystem und der extrazellulären Matrix, die bis in die Zellen dann die Information geben und hier entsprechende Reaktion geben. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wenn negative oder Stress ist, das landet dort und ruft negative Reaktionen hervor, schwächt das Immunsystem. Wenn wir eine positive Einstellung, wenn wir uns bewegen, wenn wir optimistische Einstellung haben, keine Angst, dann stärken wir das Immunsystem. Ich will hier nur kurz die Vernetzung noch einmal schematisch zeigen zwischen den drei Systemen. Die sind völlig vernetzt und bilden eine Einheit. Die können wir nicht trennen. Man kann nicht das Immunsystem herausnehmen und nur das Immunsystem allein behandeln. Das wird nichts. Wir müssen das Nervensystem, wir müssen das endokrine System mit berücksichtigen. Und hier in diesem Schema ist gezeigt, wie die Verbindung ist. Hier ist das Gehirn. Wenn wir das Verhalten zeigen, dann wird entweder das Immunsystem stimuliert, das sind die dunklen, das geschieht zum Beispiel eben bei positiven Einstellungen, bei positiven Handlungen, bei positiven Emotionen, und oder es wird gehemmt, das Immunsystem, das geschieht zum Beispiel bei negativen Einstellungen, bei Angst, bei Ärger, Stress und dergleichen mehr. Und somit ist also das Immunsystem ein ganz wichtiger Faktor im Zusammenhang mit dem Stress, und wir müssen das immer berücksichtigen, und das sollten wir auch bei der Lockdown durch beachten, die jetzt angewendet werden im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Hier liegen nämlich Ergebnisse vor vom Sigmund Freud Privatinstitut Wien, die an 1000 Menschen, die im Lockdown waren, untersucht haben. Und dabei stellten sie fest, 40% hatten Zukunftsangst, 27 generalisierte Angststörungen. Dann 58% haben an eingeschränkter Selbstbestimmung gelitten. Bei 33% war der Verlust der Lebensfreude. 15% tranken mehr Alkohol, sich also mit diesem Lockdown auseinanderzusetzen oder den wegrauschen zu lassen. Und 15% rauchten mehr. Und die das sind alles Verhaltensweisen, die die Naturkillerzellen hemmen. Und noch eine Studie, auch aus Österreich, von der Donau-Kreis-Universität, auch an 1000 Teilnehmern, auch eine Lockdown-Studie der ersten Welle. Hier war der Anstieg der depressiven Symptome von 4% auf 20% und die chronische Angstsymptome von 5% auf 19%. Außerdem war der Anstieg von Schlafstörungen auf 16%. Das sind aber alles Faktoren, die in die Psychoneuroimmunologie gehören, und wir können, müssen alle Infektionskrankheiten, die sind für alle, müsste die Psychoimmunologie eingesetzt werden, dann werden wir erfolgreich sein und werden keine Pandemie mehr haben. Dankeschön, das wär's.